Wir beginnen natürlich Filmerbe Digital mit einem aus unserer Sicht Knaller. Das ist natürlich die Musik, die Live-Musik, die es im Kino geben wird. Aber Was ist los mit Nanette ist natürlich auch ein toller Film mit einer wirklich spektakulären Digitalisierung.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Warschech, Leiter des DFF Filmarchivs, über Filmerbe Digital, Film Preservation Weekend im Januar 2024, an dem das DFF 4 Tage lang seine neuesten Filmdigitalisierungen vorstellt. Mit jeweils kurzen Einführungen von verschiedenen KollegInnen aus dem Team des Filmarchivs. Hallo Thomas.
Hallo Frauke.
Bei Filmerbe Digital, Film Preservation Weekend, zeigen wir 10 Langfilme und eine Reihe von Kurzfilmen, die das DFF im vergangenen Jahr digitalisiert hat. Vielleicht erläuterst du erstmal, was heißt denn eigentlich digitalisieren und warum ist das nötig bzw. wichtig?
Bei der Digitalisierung geht es darum, die analoge Information auf dem Filmmaterial in die digitale Welt zu bringen. Sprich also in den binären Code, in Nuller und Einser umzuwandeln. Das macht man mit einem Filmscanner. Wir kennen das ja aus dem Bereich auch der Fotografie, wo wir auch mit eben unsere alten analogen Bilder digitalisieren. Nur dass es jetzt bei dem analogen Filmmaterial eben viel aufwendiger ist, weil es eben um große Datenmengen geht, was daran liegt, dass der Film eben mit 24 Bildern pro Sekunde gelaufen ist. Ganz besonders wichtig ist uns dabei die Nachhaltigkeit in der Digitalisierung. Nachhaltigkeit bedeutet für uns bei der Digitalisierung eine hohe Auflösung zu haben. Das ist uns wichtig. Es ist aber auch wichtig, die besten Ausgangsmaterialien zu verwenden. Das heißt, wir digitalisieren keine einfache Verleihkopie, sondern wir sind immer auf der Suche nach den Materialien, die den negativen, wenn es möglich ist, die in der Kamera, in der Filmkamera belichtet wurden. Warum machen wir das? Man sagt, dass so ab 2010, 2011 die Digitalisierung der Kinos in Deutschland stattgefunden hat. Das bedeutet, dass die analogen Filmprojektoren aus den Vorführräumen entfernt wurden und mit Hilfe auch der Filmförderungsanstalt eben digitale Filmprojektoren eingebaut wurden. Damit waren weite Teile des deutschen Filmerbes nicht mehr sichtbar in den Kinos. Das bedeutet, wir müssen digitalisieren, um deutsches Filmerbe verfügbar zu halten. Es geht uns ganz speziell um die Verfügbarmachung des deutschen Filmerbes, das nicht verloren ist. Es wird immer noch überliefert in den Filmarchiven, so auch bei uns im Filmarchiv. Wir haben über 31.000 Filmmaterialien, aber es geht um bei der Digitalisierung Sichtbarmachung, Verfügbarmachung.
Ja, und das betrifft ja nicht nur Filme, die 80 Jahre alt sind oder sowas, sondern analog gedreht wurde bis 2000 oder so auf jeden Fall.
Ja, ungefähr bis 2000. Es betrifft all das. Sicherlich gab es auch eine Übergangszeit Ende letzten Jahrhunderts, als man mit Video gedreht hat. Auch das ist ein Problem. Videomaterialien sind eigentlich noch viel problematischer als analoger Film. Von analogen Filmen wissen wir, dass das ja lange halten kann, wenn man ihn richtig lagert. Videomaterialien verkleben gerne, es geht die Magnetisierung verloren. Eigentlich sind Videomaterialien noch problematischer. Aber vollkommen richtig, ab etwa 2000 wurde digital gedreht. Man kann hier sicherlich nochmal nach der Auflösung gucken. Es wurde dann aber auch auf Film wieder ausbelichtet und analoge Kopien im Kino eingesetzt.
Während des Wochenendes, das ist ja von Donnerstag, 18. Januar bis Sonntag, 21. Januar geht, zeigt ihr ja ganz verschiedene Filme. Animationsfilme, Stummfilme, Filme aus fast allen Jahrzehnten von 1915 bis 1985. Nach welchen Kriterien digitalisiert das DFF eigentlich einen Film? Wie trefft ihr eine Auswahl?
Also es gibt wichtige Punkte, die ich gerne vorab sagen würde. Zum einen ist das DFF kein Rechteinhaber, sondern wir verstehen uns als ein Archiv. Das bedeutet, wir haben sehr viele Materialien bei uns, die wir archivieren, aber an vielen Filmen eben keine Rechte, die ich aber benötige, um einen Formatwechsel von einem analogen Format ins Digitale vornehmen zu können. Das ist eine wichtige Sache. Das heißt, wir müssen uns um die Rechte, die wir benötigen, kümmern. Und wir haben am Ende 2018 uns zusammengesetzt, als eben klar war, dass das Förderprogramm Filmerbe, das bei der FFA angesiedelt ist, starten würde, haben wir uns mit der Direktion zusammengesetzt und haben die Bereiche, Genres, wir haben einen Blick auf die Filmgeschichte geworfen und haben uns gemeinsam überlegt, aus welchen Bereichen wir digitalisieren. Ganz wichtig ist es uns natürlich, eigene brennbare Nitro-Materialien, Materialien auf Nitrocellulose zu digitalisieren, weil hier die Haltbarkeit des Materials endlich ist. Der frühe Tonfilm, von dem wir auch einen sehen werden bei Filmerbe Digital, ist uns natürlich wichtig. Die Zeit 30er, 40er Jahre bis hinein in die 50er Jahre. Hier dominiert natürlich die deutsche Filmgeschichte die UFA, die Bavaria, die Terra. Das sind natürlich Produktionen, die in dem rechten Bestand der Murnau Stiftung sind. Die Murnau Stiftung hat ein eigenes Digitalisierungsprogramm. Hier würden wir jetzt keine Filme digitalisieren oder ausgewählte Werke, wie zum Beispiel, den wir auch zeigen, Hans Fischingers Tanz der Farben. Die Nachkriegszeit ist uns wichtig. Auch da laufen einige Filme bei Filmerbe Digital. Der neue deutsche Film, der neueste deutsche Film ist uns wichtig und natürlich schauen wir auch in die Zukunft. Was für Ausstellungsprojekte gibt es? Ich erinnere an Weimar Weiblich, wo wir als Filmarchiv auch Digitalisierung beigetragen haben. Und wir schauen natürlich, welche Abteilungen auch Wünsche nach digital verfügbaren Filmen haben.
Am Donnerstag, 18. Januar, geht es ja gleich los mit einem Highlight, kann man sagen. Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst unter Leitung von Professor Ralf Abelein begleiten live Holger Marzens Stummfilm Was ist los mit Nanette von 1929. Was kannst du uns zu dem Film erzählen?
Wir beginnen natürlich Filmerbe Digital mit einem aus unserer Sicht Knaller. Das ist natürlich die Musik, die Live-Musik, die es im Kino geben wird. Aber Was ist los mit Nanette ist natürlich auch ein toller Film mit einer wirklich spektakulären Digitalisierung. Vielleicht kurz zur Handlung. Durch eine Spekulation geht Richard Curtius pleite. Seine Frau Otti, gespielt von Ruth Weyer, bringt ihm aber eine Rettung. Sie hat von einer reichen Tante im Ausland vermeintlich geerbt. In Wahrheit verdient sie ihr Geld abends als Varieté-Tänzerin in einer pikanten Revue. Vom Doppelleben seiner Frau bekommt der streng konservative Dr. Curtius nichts mit, weil er als Nachtreporter abends immer arbeitet. Unter diesen Vortäuschungen lebt das Ehepaar so lange glücklich, bis eines Tages die vermeintliche tote Tante plötzlich vor der Tür steht. Und mehr vielleicht gar nicht zum Inhalt. Die Hauptdarstellerin Ruth Weyer war von 1919 bis 1930 in der Weimarer Republik vorwiegend als Filmdarstellerin sehr erfolgreich. Es war eigentlich ein Projekt, das wir der Ausstellung Weimar weiblich beifügen wollten. Ich spreche nachher noch ganz kurz über die Restaurierung, die leider länger gedauert hat, als wir das gedacht haben. Was ist los mit Nanette ist eine spritzige Komödie mit gesellschaftskritischen Zügen. Ruth Weyer hat insgesamt in 50 Filmproduktionen bis 1930 mitgespielt. Das Besondere an Was ist los mit Nanette ist, dass sie diesen Film selbst mit ihrer eigenen Produktion realisiert hat. Als Gesellschaftsparodie ist der Film äußerst wirkungsvoll und unterhaltsam angelegt, steht als herausragendes Beispiel für Komödien der Weimarer Republik und ist mit Stilelementen der neuen Sachlichkeit gestaltet. Vielleicht ganz kurz noch zur Restaurierung. Die Grundlage war für die 4K-Digitalisierung. War das im Filmarchiv vorhandene 35 mm Originalnegativ, das wir haben. Das einzige überlieferte zeitgenössische Material zu diesem Film. Es gibt noch ein paar 35 mm Positivfragmente, aber ansonsten konnten wir eben auf das Negativ zurückgreifen. Das Negativ und die Positivfragmente haben wir von den Erben von Ruth Weyer im Jahre 2000 erhalten. Das wurde uns übergeben. Das Negativ ist auf 7 Rollen verteilt. Und eine Rolle, die dem 6. Akt des Films entspricht, befand sich bereits zum Zeitpunkt der Übernahme ins DFF-Filmarchiv in einem sehr fortgeschrittenen Stadium der Zersetzung. Die anderen 6 Negativrollen zeigen keine besonders schlimmen Auffälligkeiten, aber die eine Rolle war eben das Problem des Films. Wir haben zur Rettung dieser Rolle die Firma La Margine Rotrovata in Bologna beauftragt, eben den Versuch zu unternehmen, diese Rolle zu retten. Die Rolle war, das kommt leider Gottes bei Nitrocellulose-Materialien häufiger vor, fest miteinander verklebt. Sie konnte nicht abgerollt werden. Man geht dann mit Kieselgel ran, um diese Klebeflüssigkeit dem Material zu entziehen. Das ist auch nach 2 Monaten gelungen, dass der Kleber aufgesaugt wurde von dem Kieselgel. Danach hat man den Film mit Kampfer bearbeitet, um das Material wieder in beweglich zu bekommen. Auch das hat viele Wochen gedauert. Bei den Arbeiten hat sich dann allerdings herausgestellt, dass 40 Meter nicht gerettet werden konnten. Das bedeutet, dass der sechste Akt nur zu 90% rekonstruiert werden konnte. Die weiteren Scanarbeiten, nachdem das also monatelang gedauert hat, die weiteren Scanarbeiten waren unauffällig. Wir haben mit einem Ariscan gearbeitet. Die Arbeiten wurden bei Cinegrell Post Factory in Berlin ausgeführt. Und wir müssen heute feststellen, dass aus technischer und philologischer Sicht die neue digital restaurierte Fassung eigentlich das ist, was es bisher noch gar nicht zu sehen gab. Es gab 2001 bis 2005 eine fotochemische Umkopierung. Aus unserer Sicht ist jetzt die Fassung, die wir haben, die tatsächlich die Fassung, die der Premiere am nächsten kommt. Die Musik, du hast es gesagt, spielt ein Ensemble mit Studierenden der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Die Leitung hat Professor Ralf Abelein. Wir sind sehr froh, es ist auch nicht die erste Kooperation, wird sicherlich ein ganz toller Abend.
Was habt ihr an dem Wochenende noch im Köcher?
Ja, wir zeigen an dem Wochenende Filme, die wir in den letzten 12 bis 18 Monaten digitalisiert haben. Unter anderem ist der Film Platzwunder mit dabei, ein Film, bei dem Reinhard Kahn und Michael Leiner, die leider beide schon verstorben sind, Regie geführt haben von 1983-84. Das sind beide Freunde des DFF gewesen. Von beiden haben wir die filmischen Nachlässe bei uns im Archiv. Von Reinhard Kahn ist es mittlerweile der dritte Film, den wir digitalisieren. Wir haben bereits am Amazonas als auch Zwickel auf Bizikel digitalisiert. Und eben jetzt ist Platzwunder an der Reihe gewesen. Die beiden Regisseure haben sich am Ulmer Institut für Filmgestaltung kennengelernt. Und sie haben seit den 60er Jahren bestimmt über ein Dutzend Filme veröffentlicht. Kurzfilme, allerdings auch Langfilme, wie eben Platzwunder. Platzwunder ist ein Bilderfilm, den man relativ schwer beschreiben kann. Man darf auch gar nicht die Frage stellen, was man eigentlich sieht. Es ist ein bunter Blumenstrauß voller Witz, Charme. Es ist vielleicht eine Fingerübung der beiden Regisseure gewesen. Es ist ein liebevoller Film, ein abwechslungsreicher Film, vielleicht ohne durchgehende Handlung. Frieda Grafe, die Grand Dame der deutschen Filmkritik, hat in ihrer Kolumne Filmtipps über den Film geschrieben: Das Kino ist ein Zirkuspferd, statt es zur Darstellung zu gebrauchen, führen die Autoren vor, was es kann.
Ist ein Film im Programm, den du besonders schätzt?
Ja, ganz besonders froh bin ich, dass es uns gelungen ist, Tanz der Farben von Hans Fischinger zu digitalisieren. Es ist ein Film, den man der deutschen Filmavantgarde der 20er, 30er Jahre zurechnet. Hans Fischinger wurde am 15. September 1909 als jüngster von 6 Geschwistern und als Bruder von Oskar Fischinger in Gelnhausen bei Frankfurt am Main geboren. Oskar Fischinger kennen vielleicht einige von Ihnen. Das ist der Avantgarde-Künstler der 20er, 30er Jahre in Deutschland gewesen, der in den 30er Jahren in die USA emigrieren musste. Hans Fischinger hat mit seinem Bruder erfolgreich an den abstrakten Filmen gearbeitet. Sie sind beide nach Berlin gezogen und mit einem selbstgebauten Tricktisch hat eben Hans Fischinger mit über 100 verschiedenen Schablonen über 2 Jahre an seinem einzigen 8 Minuten langen Musikfilm Tanz der Farben gearbeitet. Der Film ist abstrakt, er ist nicht gegenständlich, er ist ganz in der Tradition der Filme seines Bruders. Es ist ein Spiel mit Farben, Formen und Musik und aus meiner Sicht tatsächlich mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser, als die Filme von seinem Bruder. Tanz der Farben wurde am 23. Februar 1939 der Filmzensur vorgelegt, passierte die Filmzensur und kam 3 Tage später als Vorfilm von Detlef Sirks Schlussakkord zu seiner Uraufführung im Filmclub des Hamburger Kinos Waterloo. Vorführung war ein großer Erfolg, allerdings wurde Tanz der Farben nur 2 Wochen lang gezeigt, hatte glänzende Kritiken, wurde aber dann vom Programm genommen. Wir haben Tanz der Farben oder wir nehmen die Premiere von Tanz der Farben zum Anlass, weitere Avantgarde-Experimentalfilme zu zeigen und stellen die Behauptung auf, dass Tanz der Farben das Ende der filmischen Avantgarde in Deutschland darstellt. Zeigen also ein Vorjahr von Lotte Reininger, einen Film von 1922, Aschenputtel. Wir zeigen einen weiteren Experimentalfilm von 29 Hände, eben dann Tanz der Farben 39. und machen dann wiederum, und das ist für uns das Ende der filmischen Avantgarde, machen dann weiter mit einem Film von Wolfgang Kaskeline, Zauber im Zeichenfilm, als auch einem Film von Franz Schirms, Die Geburt des Lichts. Franz Schirms war Maler und Filmemacher aus Mannheim und ist sicherlich eine ganz prominente, wichtige Figur für die deutsche Nachkriegsfilmavantgarde.
Am Samstag, 20. Januar, ist um 18 Uhr Martin Niemöller zu sehen. Ein Film über den evangelischen Theologen, der sich vom Nazi-Anhänger zum Nazi-Kritiker und dann KZ-Häftling entwickelte, wenn man so sagen darf, und nach dem Krieg als Pazifist und streitbarer Unterstützer der 68er-Bewegung im Gespräch war.
Regie hatten Wolfgang Richter und Hannes Karnik. Der Film wurde innerhalb von 3 Jahren gedreht, von 1982 bis 1985. Der Film ist das Ergebnis der vielen Gespräche, die Karnik und Richter aufgezeichnet haben, die sie mit dem evangelischen Theologen und Friedenspastor Martin Niemöller geführt haben. Und Martin Niemöller, sein Name steht für ein Leben voller überraschender Widersprüche. Du hast es eben schon in der Anmoderation gesagt und Wandlungen. Der Film erzählt wenig Privates. Was sie hier schließt, ist ein faszinierendes Stück Geschichte mit allen Sprüngen, Brüchen und Widersprüchen. Es geht um das Leben eines zuletzt 92-Jährigen, welches eng verbunden ist mit der Geschichte Preußens, mit der Geschichte Deutschlands und mit der Geschichte zweier deutscher Staaten. Es geht um einen leidenschaftlichen Pastor, der sich immer wieder in die tagespolitische Auseinandersetzung verwickelt, weil er als Richtschnur seines Tuns und Lassens nur die persönliche Verantwortung für den Willen Gottes gelten lässt. Was würde Jesus dazu sagen? Das war die Lebensfrage, die Martin Niemöller sein ganzes Leben begleitet hat. Er hat diese Frage bei allen Begegnungen, bei allen Entscheidungen stets im Hinterkopf. Was würde Jesus dazu sagen? Wie würde er sich entscheiden? Was würde er tun?
Unsere digitalisierte Fassung von Ulrich Schamonis S lief 2023 ja sogar in Cannes. Was ist das Besondere an diesem 1966 in West-Berlin gedrehten Film über ein junges, unverheiratetes Paar, das sein Leben fernab der Konventionen der spießigen Elterngeneration genießt?
Es ist natürlich, ich muss es nochmal betonen, für uns ein großer Erfolg, dass das S, unsere digitalisierte Fassung, in der Klassik-Sektion des Filmfestivals in Cannes im Mai 2023 zu sehen war, keine Frage. Der Film kam 1966 in die Kinos und in diesem Jahr erlebte eine ganze Reihe abendfüllender Filme von jungen Regisseurinnen und Regisseuren aus der BED in West-Berlin ihre Uraufführung. Ulrich Schamonis erstes abendfüllendes Werk, es gehört neben Filmen von Volker Schlöndorff oder Alexander Kluge zu dem lang erhofften frischen Wind in der deutschen Filmproduktion. Und es gilt sicherlich auch als einer der ersten, als der Auftakt zum neuen deutschen Film. Schamonis Film folgten schnell Schlöndorffs Der junge Törleß und auch Peter Schamonis Schonzeit für Füchse. Mit S zusammen 3 Werke, die dem deutschen Kino auch auf der internationalen Festivalbühne in Cannes und Locarno hohen Respekt einbrachten. Der Regisseur Ulrich Schamoni war während der Dreharbeiten zu S in West-Berlin erst 25 Jahre alt. Zuvor hatte er eine Schauspielkarriere angestrebt und als Regieassistent gearbeitet. Der Film spielt in West-Berlin 1965. Es geht um ein junges, unverheiratetes Paar, das in entspannter und freier Lebensweise abseits der Konventionen und Regeln ihrer Elterngeneration lebt. Sie ist, gespielt von Sabine Sinjen, technische Zeichnerin in einem Architekturbüro. Ihr Partner ist Assistent eines renommierten Grundstückmaklers. Als die junge Frau von ihrer ungeplanten Schwangerschaft erfährt, ist das Glück getrübt. Anstatt aber mit ihrem Freund zu sprechen, trifft sie eine Entscheidung. Schamoni produzierte es abseits jeglicher staatlicher Hilfe und Kulturförderung. Gedreht wurde größtenteils an Originalschauplätzen mit Originalton und mit einer Handkamera. Der Film wollte gesellschaftskritisch die bundesdeutsche Wirklichkeit abbilden. Eine hohe Perfektion oder auch ein Stilwille war nicht sein Ziel. Der Film erhielt insgesamt 5 Bundesfilmpreise. Er war offizieller westdeutscher Beitrag in dem Wettbewerb von Cannes und er wurde auch in das Rennen um die Oscars geschickt. Darüber hinaus war er nicht nur der erste kommerzielle Erfolg des neuen deutschen Films, sondern auch einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Filme jener Jahre. Wir hatten für die Digitalisierung das Glück, dass wir auf das Originalbildnegativ zurückgreifen konnten. Die Restaurierung, die Digitalisierung durch das DFF entstand in Kooperation mit der Better Film, finanziert natürlich vom Förderprogramm Filmerbe.
Gibt es weitere Filme, auf die du aufmerksam machen kannst?
Ja klar, gerne. Am Freitag, dem 19.01. um 18 Uhr zeigen wir Brand in der Oper aus dem Jahre 1930. Die Regie hatte Karl Fröhlich, Brandsinte Oper, ist ein früher Tonfilm. Es ist für Karl Fröhlich insgesamt der zweite Tonfilm, den er gemacht hat. Sein erster Tonfilm stammt aus dem Jahr 1929. Die Nacht gehört uns ist der Titel. Brandsinte Oper eben sein zweiter Film. Karl Fröhlich besitzt eine sehr lange Filmografie. Er hat unglaublich viele Filme gemacht. Er begann seine Filmkarriere bei dem deutschen Filmpionier Oskar Mester. Er arbeitet an sogenannten Tonbildern mit. Sein erster Film, bei dem er an der Kamera stand, von 1906, war Meißner Porzellan. Fröhlich hat bis 1953 als Regisseur und Produzent gearbeitet. Er war beliebt beim Publikum und auch die Filmkritik hat ihn geschätzt. Oftmals hat er mit seiner eigenen Filmfirma, der Fröhlich Film, Filme produziert. Oder auch gerne eben mit Henny Porten. Das war dann die Henny Porten Fröhlich Film GmbH. Wir zeigen am Freitag um 20.30 Uhr Hunde wollte ewig leben, ein Film von 58-59. Die Regie hatte Frank Wisper. Frank Wisper begann seine Karriere 1931 eben bei Karl Fröhlich, dessen Film wir zuvor zeigen. Er wurde Ende der 30er Jahre mit einem Arbeitsverbot in Deutschland belegt. Frank Wisper ist Ende der 30er emigriert in die USA, hat dort auch im Bereich Film gearbeitet, viel fürs Fernsehen gemacht und erhielt 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1956 kehrte Frank Wisper nach Deutschland zurück und hatte mit einigen Filmen, darunter eben den wir sehen werden, Hunde wollte ewig leben, aber auch zwei anderen großen Erfolg. Hunde wollte ewig leben ist sicherlich sein bekanntester Film. Die Handlung bewegt sich um die Schlacht von Stalingrad aus der Sicht der eingekesselten deutschen Soldaten. Den historischen Ereignissen begegnet Wisper mit den Mitteln der sachlichen Beschreibung, um die Ergebnisse exemplarisch darzustellen. Die Inszenierung bleibt stets zurückhaltend und ist weniger auf den Effekt angelegt als auf die genaue Darstellung der persönlichen Konflikte der einzelnen Protagonisten. Wir zeigen einen weiteren Stummfilm am Sonntag in der Vormittagsmatinee am Sonntag, 21.01. um 11 Uhr. Es ist ein Film von 1915, das Wiegenlied. Die Regie hatte Max Mack. Max Mack begann seine Karriere als Schauspieler 1910. Er begann Drehbücher zu schreiben. Seinen ersten Film hatte er am 7. Oktober 1911 zum Debüt gebracht. Max Mack wurde später als der Mitbegründer des populären Kinos genannt. Er legte in seinen Filmen Wert auf aktuelle Bezüge. Er war beeinflusst vom Unterhaltungstheater und im Laufe seiner Karriere bewegte er sich durch alle möglichen vorstellbaren Filmgenres. Der Film selbst ist ein stummer Musikfilm mit Titelbezug auf Brahms weltberühmtes Wiegenlied Guten Abend, Gute Nacht. Der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen der Musikbranche der 10er Jahre. Es gibt dazu eine Live-Musikaufnahme, die wir spielen werden. Es gibt also keine Live-Musik, aber es gibt eine Musik, die wir während des Bonner Sommerkinos, den internationalen Stummfilmtagen 2023, live aufgenommen haben. Es spielt Mikita Sirov Oboe und Eduard Baldry an der Harfe. Wir zeigen am Sonntag um 13 Uhr den Film Der Schinderhannes. Regie hatte Helmut Keutner. Der Film ist aus dem Jahre 1958. Der Schinderhannes basiert auf dem gleichnamigen 1927 am Lessig-Theater in Berlin uraufgeführten Volksstück von Karl Zuckmayer. Es handelt vom Leben und Sterben des unter dem Namen Schinderhannes bekannten Räuberhauptmanns Johann Bückler. Die Keutner-Verfilmung lehnt sich sehr frei an das Zuckmayer-Drama an. Übernimmt diese Dialoge, aber auch die Liedtexte, die von Maria Schell gesungen wird. Ihr Filmpartner ist Kurt Jürgens, der natürlich auch aufgrund seiner Statur den Räuberhauptmann spielt. Helmut Keutner hat zuvor, Sommer 57 bis Frühjahr 58, in Hollywood gearbeitet. Er wollte nach seiner Rückkehr nach Deutschland mit dem Schinderhannes eine Großproduktion realisieren, für die er neben den beiden international bekannten, damals sehr bekannten Hauptdarstellern, Kurt Jürgens und Maria Schell, in den beiden Hauptrollen als Schinderhannes und Julchen auch eben Massenszenen gedreht hat mit bis zu 4000 Komparsen. Und wir zeigen auch am Sonntag um 18 Uhr den Film Nicht mehr fliehen von 1954-55. Die Regie hatte Herbert Wessely. Es war Wesselys dritter Film. Es ist ein Experimentalfilm. Unterstützt, das ist interessant, Unterstützung erhielt Wesely bei den Dreharbeiten, bei der Produktion von dem Produzenten Hans Abich und seiner Filmaufbau in Göttingen. Wesely war damals 24 Jahre alt, als er seinen Debütfilm drehte. Er hatte natürlich alle Freiheiten. Er drehte ohne Rücksicht auf Publikumswirkung und Kassenerfolge. Es ist ein Filmexperiment geworden, das inhaltlich eine Variation darstellt von Albert Camus, Der Fremde. Und der Film thematisiert die Endzeitstimmung des in den 1950er Jahren ausgerufenen Atomzeitalters. Und den Abschluss unserer Filmreihe bildet ein Film von 1948. Regie hatte Heinz Silbert. Es ist Der Herr vom anderen Stern. In der Hauptrolle ist Heinz Rühmann zu sehen, der eben den Herr vom anderen Stern spielt. Dieser reist durch ein Universum, versehentlich landet er auf der Erde und schnell gerät der naive Sternenreise in die Mühlen der Bürokratie. Sicherlich spiegelt der Film den Zeitgeist im Nachkriegsdeutschland wieder. Ein Individuum steht im Mittelpunkt, das den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen ohnmächtig gegenübersteht. Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht gehört Der Herr vom anderen Stern heute zu den spannendsten Belegen für die Versuche, Zeitgeschichte abseits des Trümmerfilms darzustellen, eben hier mit der Hilfe einer heiter nachdenklichen Parabel. Der Film gelangte seinerzeit in zwei Fassungen mit unterschiedlich langen Enden in die Kinos. Das Ende der längeren Fassung, das eine deutlich gesellschaftskritische Ausrichtung hat, bildete die Grundlage für die vorliegende Restaurierung.
Ja, okay. Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Thomas Warschech, Leiter des DFF Filmarchivs, über Filmerbe Digital, Film Preservation Weekend, bei dem vom 18. bis 21. Januar im Kino des DFF eine Auswahl der 2023 vom DFF digitalisierten Filme vorgestellt werden. Über Filmdigitalisierung als Aufgabe des DFF haben wir im Podcast schon öfter gesprochen. Die Links findet ihr im Teasertext. Wenn euch das Thema vertiefend interessiert, hört doch mal rein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unser Podcast Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Sichert euch am besten sofort die Kinotickets für Filmerbe digital.